Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Care in Action Podcasts, heute begrüße ich einen Gast, den man eigentlich nicht vorstellen muss. Herzlich willkommen bei Care, Herr Dr. Heinz Fischer.
Dankeschön.
Er hat viele Jahre Österreichs politische Landschaft geprägt über Jahrzehnte und hat sich stets leidenschaftlich für humanitäre Werte, gesellschaftliche Verantwortung und globale Solidarität eingesetzt. Geboren in Graz war Dr. Fischer SPÖ-Abgeordneter, Nationalratspräsident und Bundespräsident der Republik Österreich von 2004 bis 2016. 2018 war er Mitbegründer und ist bis heute Co-Vorsitzender des Ban Ki-moon Centers for Global Citizens in Wien. Und er engagiert sich für sehr viele Themen, Demokratie, Neutralität, internationale Zusammenarbeit, Flüchtlingshilfe, Friedenspolitik, Klimagerechtigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie alle wissen, das sind Themen, die der Arbeit von CARE nur allzu vertraut sind. Aber über all das sprechen wir jetzt direkt selber mit Altbundespräsident Herrn Dr. Heinz Fischer. Lieber Herr Dr. Fischer, Sie sind in den Jahren nach dem Krieg aufgewachsen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren Sie ein Bub. Was erinnern Sie sich ganz besonders aus dieser Zeit?
Ja, ich bin knapp vor Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1938 geboren. Meine Erinnerungen reichen daher bis etwa zur Geburt meiner Schwester. Da war ich 4 Jahre alt, im Jahr 1942. Und von da an hat schon langsam begonnen, der Krieg und die Front näher an Wien und an Österreich heranzurücken. Die deutsche Wehrmacht war auf dem Rückzug. Die Flugzeugangriffe, die Fliegerangriffe, Bombenangriffe haben begonnen. Der Kohlenkeller wurde immer weniger benutzt, um Kohle zu holen, und immer häufiger benutzt, um sich dorthin zu flüchten, wenn Fliegeralarm war. Der Fliegeralarm wurde akustisch angekündigt durch seine Rede mit so, durch eine Sirene mit einem aufwärts und dann wieder abwärts und dann wieder aufwärts und dann wieder abwärts gehenden Ton. Das habe ich bis heute im Kopf oder in Erinnerung. In der Nähe von uns, ich habe damals im 13. Bezirk gewohnt, war der Rote Berg. Dort hat es Fliegerabwehrkanonen gegeben, und das Krachen dieser Kanonen war beträchtlich. Also da waren einerseits das dumpfe Rollen der, weiß nicht, 4-motorigen oder 6-motorigen amerikanischen Flugzeuge, die in Geschwadern gekommen sind, und dann das Bellen der Flakgeschosse. Oft sind dann auch so Staniolrollen vom Himmel heruntergefallen, und wir Kinder haben im Garten gesammelt, und wer die meisten Staniolrollen gefunden hat, war stolz. Das haben die Flugzeuge abgeworfen, um die Zielvorrichtungen der Flak zu irritieren und irre zu führen. Es hat zugenommen, dass Häuser beschädigt war von Bombenangriffen. Hitzing war da relativ gut dran, aber die Bahnlinien und so waren immer ein Ziel für Bombenangriffe. Und am Abend musste man die Fenster verdunkeln, damit kein Licht hinausdringt. Und manchmal ist das besonders streng gehandhabt worden und Kerzenlicht vorgeschrieben worden, das nicht so streng ist. Vielleicht war auch Strommangel der Grund, warum Kerzenlicht vorgeschlagen wurde. Im wachsenden Maß hat man im Straßenbild Menschen gesehen, vor allem Männer, die auf Krücken gegangen sind und wo ein Hosenbein aufgerollt war bis zum Oberschenkel. und dann mit ein paar Stichen oder mit Stecknadeln befestigt waren. Das waren die, denen ein Bein amputiert werden musste. Also das Leben hat sich schon sehr verändert. Es sind auch die Lebensmittel knapper geworden. Bestimmte Dinge, die heute selbstverständlich sind, nämlich die importiert werden mussten, habe ich überhaupt als Kind nie zu Gesicht bekommen. Meine erste Banane habe ich, glaube ich, im Jahr 1950 gegessen, mit 12 Jahren. Da war mein Vater auf einer Dienstreise in Spanien oder wo und hat Bananen mitgebracht. Das war eine Sensation für mich. Also es war schon was ich besonders gespürt habe, ist die Angst meiner Mutter gewesen bei Fliegerangriffen. Ich habe gespürt, dass ihre Hände zittern, wenn sie mich mitten in der Nacht irgendeinen Pullover angezogen hat. Es ist vorgekommen, dass sie versucht hat, mir den Pullover als Hose anzuziehen und die Arme für die Beine benutzt hat in der Aufregung. Und meine Schwester war ja noch kleiner, die war ein Kleinkind, da war besondere Sorgfalt geboten. Und dann haben wir einige Stunden in der Nacht im Kohlenkeller verbracht. Und wenn Bomben in der Nähe von, weiß nicht, 100 Metern oder was, eingeschlagen haben, hat es doch Erschütterungen gegeben. Und diese Erschütterungen haben dazu geführt, dass im Kohlenkeller Kohlenstaub aufgestiegen ist. Und wenn wir dann herausgekommen sind und man hat so gemacht, hat es eine Spur gegeben. Und wenn man sich geschneuzt hat, hat man was Schwarzes im Taschentuch gehabt. Also das Leben war schon verändert und könnte noch weiter erzählen, aber das sind einige Beispiele. Reisen war eigentlich unmöglich. Die Bahnlinien waren zum Teil zerstört, zum Teil hat es Vorrang gegeben für Transporte von Soldaten und so weiter. Die Straßenbahn hat unregelmäßig funktioniert, man musste große Strecken zu Fuß gehen. In der Schule ist manchmal der Unterricht abgebrochen worden, wenn untertags Fliegeralarm war, obwohl das relativ selten war, dass die Flugzeuge am Vormittag gekommen sind. Sie sind meistens am Abend oder in der Nacht gekommen.
Es ist sehr interessant, dass Sie das mit dem Lametta, also mit den Flaniolpapieren erwähnt haben, weil mein Vater ist ein 39er Jahrgang und der hat mir das auch erzählt von dem Flaniol, der hat das auch offenbar gesammelt. Der wollte dann Zeit seines Lebens nirgends mehr zu Weihnachten Lametta sehen, weil ihn das so an den Krieg erinnert hat. Mhm. Also wirklich spannend, ist das erste Mal, dass ich das von jemand anderem gehört habe. Haben Sie
also Ihr Vater kind, hat richtig berichtet.
Er hat richtig, das habe ich nicht gezweifelt, aber ich habe es sonst nicht gehört, weil wir haben eine große Serie gemacht mit lauter Zeitzeugen aus dieser Zeit. Und ich würde Sie gerne fragen, haben Sie als Kind damals sich auch wahrscheinlich gefürchtet oder haben Sie das mehr über Ihre Mutter wahrgenommen, dass die sich so fürchtet? Ist das als Kind einem zugänglich?
Nein, wir sind als Kind die Flugzeuge unheimlich fremd vorgekommen. Sie sind mir interessant vorgekommen, aber ich habe mich nicht wirklich gefürchtet. Meine kleinere Schwester, die ist sogar begeistert herumgehupft und hat gerufen, Niggernamen, Niggernamen. Und das hat geheißen Fliegeralarm. Sie hat noch nicht Fliegeralarm sagen können, aber sie hat gerufen Niggernamen und das war spannend und da war was los. Sie hat die Gefahr überhaupt als Dreijährige oder was nicht erfasst. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich vor den Flugzeugen eigentlich, weil ich mir die Zerstörungskraft gar nicht vorstellen konnte, die so eine Bombe macht. Ich musste halt in den Keller, weil es der Papa angeschafft hat und die Mama auch. Und dann haben sie gesagt, das ist sehr gefährlich. Und mein Vater hat damals ein bisschen Tagebuchnotizen gemacht. Und da habe ich sehr gelacht über eine Stelle, wo er geschrieben hat, Heinz fragt mich, ob die Bomben auch durch die Kellertür in den Keller kommen können. Also ich habe die Bomben so irgendwie wie Vögel oder was betrachtet, die Böses im Schilde führen und wollte wissen, ob uns die Kellertür schützt oder ob die auch hinunter in den Keller hineinkommen. Also ich habe keine wirkliche Vorstellung, was eine Bombe technisch darstellt und bedeutet.
Wenn Sie jetzt heute die Bilder vom Krieg sehen, zum Beispiel in der Ukraine, ich meine, wir haben ja viele Beispiele, leider Gottes, erinnert Sie das, dass Sie das selbst auch erlebt haben oder ist das schon weit weg? Oder verlässt also, einen das nie?
Ich bin ein wirklich zutiefst überzeugter Gegner des Krieges. Und Krieg ist das also Friedenspol. Mir hat der Willy Brandt so imponiert. Aha. Und imponiert mir heute noch, weil er weniger darüber nachgedacht hat, wie man einen Krieg am besten führt, sondern wie man am besten den Frieden herstellen oder bewahren kann. Also da ist schon was quasi hängen geblieben, aber genau abschätzen, was das alles bedeutet, konnte ich nicht. Und vor allem die Zerstörungen, die ich da heute in den Fernsehnachrichten im Gazastreifen sehe, aber auch an der Front zwischen Russland und der Ukraine, diese Art der Zerstörung hat es in Dresden wahrscheinlich gegeben, zum Teil in Berlin, aber im westlichen Teil von Wien hat es diese Sachen dieser
Intensität
und mit dieser Zerstörungskraft, wo man nur mehr Ruinen sieht und Menschen da wie die Ameisen herumklettern zwischen den Ruinen, ob noch jemand überlebend herausgezogen werden kann. Diese Situation habe ich als Kind nicht erlebt. Also wir waren in der Jagdschlossgasse in Hietzing, das war eine doch relativ verschonte Gegend. Die Flugzeuge, die über uns drüber geflogen sind, sind wahrscheinlich nach Floridsdorf und zu den Eisenbahnbahnhöfen und zu sonstigen Punkten geflogen. Aber Hietzing war relativ sicher noch.
Jetzt ist ja mit Krieg auch ganz eng verbunden. Sie haben es ja auch selber beschrieben, das Leben war schwierig, es hat wenig zu essen, es war einfach alles schwierig. Ist ja auch ganz eng der Hilfsgedanke verbunden und wir sind ja heute zu Gast bei Care Österreich und wir sind ja genau aus dieser Idee heraus entstanden, dass man zuerst, die Grundgründung von Care war ja, dass man eigentlich amerikanischen Soldaten, die hier stationiert war, geholfen hat und dann im Zuge der Entstehung einer größeren Welle sind Hilfspakete von, es waren ja auch sehr viele Familien, hatten Verwandte hier, ist es dann auch auf die Zivilbevölkerung ausgedehnt worden. Das war ja eigentlich der Gründungsgedanke von Care. Haben Sie irgendwie, das Care-Paket war Ihnen damals ein Begriff?
Ja, haben Sie absolut, das gesehen? Ja, natürlich. Care-Pakete haben, also unmittelbar nach Kriegsende, April, Mai, hat es ja nur russische Soldaten im Osten Österreichs gegeben und noch keine amerikanischen und britischen. Also wie das Kriegsende war im April de facto im Osten Österreichs, im Mai dann auch de jure die Kapitulation von Hitlerdeutschland, da waren in Wien nur russische Soldaten. Aber im Lauf der nachfolgenden Monate sind dann auch die anderen Besatzungsmächte nach Wien gekommen und es ist vor allem ein alliiertes Abkommen geschlossen worden, wo Österreich in die Besatzungszonen aufgeteilt wurde. Und Wien hat nicht einer Besatzungsmacht gehört, sondern war wiederum bezirksweise auf die vier Alliierten aufgeteilt. Ich war in Hietzing damals, das war britische Besatzungszone und ich kann mich sehr genau an die Care-Pakete erinnern. Da hat es eine Stelle gegeben in der Wolkersbergenstraße 170. Und in diesen Räumlichkeiten in der Wolkersbergenstraße sind Care-Pakete verteilt worden. Und das war was sehr Wertvolles und sehr Wichtiges. Da habe ich, glaube ich, die ersten Schokoladen auch kennengelernt und andere Dinge. Und Kaugummi war da auch drinnen und nahrhafte Sachen. Und meine Mutter hat das sehr begrüßt und eingeteilt, weil damals waren ja die Nahrungsmittel so knapp, dass man sie nur auf Lebensmittelkarten bekommen hat. Und da ist fixiert worden, wie viel Kalorien ein Kind bekommt, wie viel Kalorien eine Frau bekommt, wie viele Kalorien ein Arbeiter bekommt, wie viele Kalorien ein Schwerarbeiter. Da hat es noch die Unterscheidung zwischen Arbeiter und Schwerarbeiter. Und ich glaube, es war auch Pensionisten, obwohl mir das damals eher ferngelegen ist. Aber diese Zuteilung von Nahrungsmitteln, die beschränkt ist, dadurch, dass man sie nur auf Kalorien, auf Lebensmittelkarten bekommen hat und damit der Schleichhandel, der Schwarzhandel geblüht hat, weil man halt für einen Ring 2 Kilo Schinken oder was gekriegt hat, da haben die Care-Pakete eine große Rolle gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lang die gelaufen sind. Sie können ja nur bis Anfang der 50er Jahre, nehme ich an, gelaufen sein.
Es war bis 1956, war es Hauptquartier der Care-Paket-Verteilung in Wien. Und 56.
Aber da waren ja die Besatzungsmächte schon abgezogen.
Genau, aber da war noch immer das Hauptquartier hier. Das war dann die ungarische Flüchtlingswelle, die man nach dem
Care-Paket
versorgt hat. Und mit 1956 wurde es dann aufgehört quasi. Und aber aus dem ist dann die Organisation Care, die ja heute weltweit tätig ist, und dann Jahre später auch Care Österreich entstanden. Jetzt habe ich in der Generation meiner Eltern, die auch Care-Paket-Empfänger waren, und ich das alles schon gewusst habe, viele Jahre bevor ich das Privileg hatte, hier zu arbeiten, immer den Eindruck gehabt, dass das sehr maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Generation und vielleicht auch noch meine Generation ein sehr positives Amerika-Bild hat. Würden Sie das auch sagen?
Ja, absolut.
Hat schon maßgeblich dazu beigetragen, oder?
Es hat beigetragen. Es hat vor allem auch beigetragen, mein Vater war dann in den 50er Jahren Staatssekretär im Handelsministerium. Und er war auch Staatssekretär in der Regierung, die den Staatsvertrag abgeschlossen hat. Und da war ich immerhin schon 17 Jahre, 55, richtig. Und das hat mich alles sehr interessiert, was mir mein Vater erzählt hat und was er und wieder, wenn ich den Fiegel im Fernsehen gesehen habe, war das nicht jemand Fremder für mich, sondern aus den Erzählungen meines Vaters vom Leopold Fiegel ist immer wie ein Bekannter vorgekommen. Und auch die Vorbereitungen für den Staatsvertrag und so weiter, das hat mich als Gymnasiast in der 7. Klasse sehr interessiert. Aber schon vorher hat mein Vater meistens einmal im Jahr eine Reise nach Amerika gemacht, um dort zu verhandeln über Nahrungsmittellieferungen der USA an Österreich. Mhm. Und was er mir erzählt hat, also mich hat das unheimlich beeindruckt, er hat mir erzählt, ich konnte es nicht glauben, in New York gibt es so viele Autos, dass sie gar nicht stehen bleiben können, hat er gesagt. Und wenn du vor einem Geschäft in New York in der 3. oder in der 5. oder in der 7. Avenue was kaufen willst, dann muss einer mit dem Auto um den Häuserblock fahren, bis jemand das gekauft hat und dann wieder einsteigen, weil es hat zwar Tiefgaragen gegeben, aber das war teuer und so. Es war praktischer, um den Häuserblock zu fahren, um einen Einkauf zu erledigen. Und er hat uns auch einen amerikanischen Radio mal mitgebracht, der viel kleiner war als bei österreichischen Radios, waren damals so große Kisten von ihm gelobt. Das war ein kleiner schwarzer Radio, mit dem man auch UKW und so weiter empfangen und Kurzwellen, was ja in der Nazi-Zeit verboten waren. Und auf einmal habe ich können Radio Luxemburg da empfangen oder BBC empfangen oder Deutsche Welle empfangen. Und noch dazu hat's ja den amerikanischen Soldatensender gegeben. Das ist Radio Blue Danube Network, serving the United States Forces in Austria. Das war bis 1955. Die haben Jazzmusik gebracht. Das war was völlig Neues für mich. Und also mein Amerika-Bild war ein sehr positives. Das war das der gelobte Westen. Und das war, wenn es möglich war. Mhm. Und ich habe auch dann, wie ich im Parlament gearbeitet habe, relativ früh, das war im Jahr 64, eine Einladung bekommen, 2 Monate nach Amerika zu fahren und mir anzuschauen, was ich will. Bin ich nach Washington und dort hat es das Young Foreign Leaders Program gegeben und war eine große Landkarte, so groß wie diese Mauer, und hat gesagt, schauen Sie, wir sind da jetzt in Washington und gibt es einiges zu sehen, aber Sie werden sicher auch nach New York fahren wollen. Und da werden wir 3 Tage in New York einrechnen oder 4 Jahre. Da gibt es auch eine Menge österreichische Emigranten, wo sie welche besuchen können. Und dann würden wir Ihnen nach Chicago empfehlen. Da gibt es eine Roosevelt University. Da können Sie einen Vortrag halten über Österreich oder über Europa, wenn Sie wollen, vor Studenten, vor amerikanischen Studenten und denen erzählen. Und dann suchen sie sich halt weiter aus und ich habe mir das ausgesucht und das ausgesucht und habe den Hans Kelsen besucht in Kalifornien damals.
Sehr spannend.
Hab natürlich auch New Orleans besucht, wo ich Jazzmusik gehört habe. Hab mir den damaligen Wahlkampf zwischen Johnson und Goldwater, verschiedene Wahlkampfveranstaltungen angehört. Der Slogan von Johnson was All the way with LBJ. LBJ war Lyndon Baines Johnson. Die haben mit den Initialen so sehr operiert. Also ich könnte sehr viel erzählen über meine ersten Kontakte mit Amerika und sie waren sehr, sehr positiv.
Das ist auch ganz mein Eindruck, den ich als Kind von Eltern, die beide 1939 geboren waren, wurden, mitbekommen habe. Jetzt waren ja die Care-Pakete nicht nur altruistisch. Also es war schon humanitär, aber es ist so wie humanitäre Hilfe.
Ja, so wie der Marshallplan.
Waren ja dann sogar Teil, wurden auch als Teil davon
betrachtet. Politik, ja.
Genau, man hat also den Wiederaufbau quasi auch betrieben, dass man auch wieder einen Handelspartner hat und alles wieder auf menschlichere Werte stellt. Das hat ja vor 80 Jahren zu sehr vielen Gründungen geführt, darunter auch die Vereinten Nationen. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, wann ist Ihrer Einschätzung nach, und Sie sind ja wirklich ein profunder Kenner unserer, nicht nur unserer Politik, aber auch unserer Gesellschaft, wann würden Sie sagen, ist das irgendwie gekippt, dass das nicht mehr so positiv gesehen wird und dass man auch sehr viele dieser Institutionen, die also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, jetzt auch durchaus in Frage stellen. Und ich meine, was wir auch sehen, CARE arbeitet unter UN-Mandat weltweit, wir sind eine der großen unabhängigen Organisationen, aber die Mittel werden natürlich massiv knapper und es gibt jetzt fast so wie eine Art Wettbewerb zwischen den großen Umsetzern von humanitärer Hilfe.
Also ich glaube, dass das Amerika-Bild länger als nur bis zum Staatsvertrag oder so positiv war. Gerade im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag war man Amerika und dem damaligen Außenminister John Foster Dulles sehr dankbar, umso mehr als auf der anderen Seite der eher finstere ehemalige Stalinist Molotow gestanden ist, nicht der amerikanische Außenminister, war der weltgewandte Dulles, der russisch-sowjetische Außenminister war einer der engsten Mitarbeiter von Stalin, nämlich Molotow. Einen besonderen Höhepunkt hat die Amerika-Zuneigung, wenn ich so sagen darf, in der Ära von Kennedy gefunden. Dann war dann auch die erfolgreichen Raumflüge der Amerikaner, das haben Sie im Fernsehen
war
wahrscheinlich
schon
gesehen.
Ganz klein.
Und ich habe es bewundert, den Armstrong, der da als erster seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Und befleckt wurde das amerikanische Image durch den Vietnamkrieg. Das war zumindest in meiner Generation der Fall, weil da haben wir wirklich sehr, sehr heftig protestiert gegen das, was wir da erfahren und zum Teil auch schon im Fernsehen gesehen haben, was in los war. Noch dazu war der Vietnamkrieg dann wiederum irgendwie personell verknüpft mit dem Nixon, der kein so strahlender Präsident war wie der Kennedy. Aber Amerika war immer noch die Führungsmacht der freien Welt und die klare Trennlinie zwischen Ost und West, die wirklich auf den Zentimeter genau verlaufen ist durch den eisernen Vorhang, die hat dazu geführt, dass die Führungsmacht des Westens immer noch sehr, sehr positiv empfunden wurde und als Beschützer auch empfunden wurde gegenüber Osteuropa und gegenüber Moskau. Und ich würde sagen, auch wie ich dann im Parlament war ab den 70er Jahren und Minister war ab den 80er Jahren und Nationalratspräsident in den 90er Jahren, ich habe schon immer großen Respekt gehabt für Amerika und viele Freunde gehabt in den USA, die ich da und dort und dort und dort kennengelernt habe und Kontakt gehalten habe. Aber natürlich, Amerika hat dann schon seine Macht immer sichtbarer eingesetzt und zum Teil auch für Zwecke, die man nicht gut heißen konnte. Und die Invasion im Irak zum Beispiel, mit falschen und gefälschten Beweisen, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen oder Atomwaffen verfügt. Das war schon auch wieder eine Einschränkung. Und dadurch, dass Österreich seine Neutralität im Jahr 1955 erklärt hat, ist einerseits die Beziehung Österreichs zu den USA, zu Frankreich, zu Großbritannien, aber auch zu Russland stabilisiert und gefestigt worden. Und wir haben dann gute pragmatische Verhältnisse zu den USA gehabt. Der Bundespräsident Kirchschläger hat in den 80er Jahren einen Staatsbesuch nach Amerika gemacht, in die USA. Und ich war damals Regierungsmitglied, also Wissenschaftsminister. Und der Kirchschläger, Bundespräsident Kirchschläger, hat mich eingeladen, ihn auf seiner Reise zu begleiten. Da war noch Nixon Präsident. Und wir haben eine sehr umfassende Reise gemacht. Nicht nur New York und Washington, auch nach Chicago und auch in den mittleren Westen und auch nach Kalifornien und so. Das hat wieder mein Bild von Amerika positiv beeinflusst. Obwohl der Nixon ein merkwürdiger Präsident war. Und wenn ich Ihnen eine Anekdote erzählen darf, ich habe damals dem Bundeskanzler Kreisky gesagt, du, Bruno, ich hab die Einladung vom Bundespräsidenten bekommen, ihn zu begleiten auf einer Amerikareise, wo der Nixon der Gastgeber sein wird. Und der Kreis gebrummt und sagt, oi, das ist ein Vaterkerl. Sag ich, wieso ein Vaterkerl? Sagt er, du, mit dem kann man nicht wirklich diskutieren. Der hat einen Zettel, da stehen 7 Stichworte drauf. Und wenn er mit dem 7. Punkt fertig ist, ist das Gespräch beendet. Irgendwas anderes. Doch, der Bruno ist aber streng mit dem amerikanischen Präsidenten. Und wie wir dann im Oval Office sitzen und das Gespräch zwischen Kirchschläger und Nixon beginnt, Auf einmal zieht der nächste einen Zettel aus der Tasche, legt ihn vor sich hin. Ich hätte beinahe vor Lachen herausgeplatzt, habe mich aber zurückgehalten und habe sehr schöne und freundliche Fotos aus seinem nach dem offiziellen Teil stattfindenden Gespräch mit dem Nixon. Und selbst der Nixon war eigentlich jemand, der charmant sein konnte. Aber darauf kommt es nicht an in der Politik. Aber das Bild, das ich mir von Amerika gemacht habe, ist dann in den 70er Jahren und 80er Jahren immer bunter geworden. Mit sehr positiven Eindrücken und halt Bedauern über Vietnam und über Irak und über verschiedene andere Entscheidungen, die die Amerikaner auch in Bezug auf Chile und so weiter getroffen haben. Das ist eine Großmacht, zieht nicht immer Glaseehandschuhe an. Da tut sich ein kleines Land wie Österreich leichter.
Jetzt, es ist wirklich hochspannend, mit Ihnen zu sprechen. Jetzt sind wir 80 Jahre später. Österreich ist eines der wohlhabendsten Länder, auch wenn es jetzt nicht allen Leuten durchgehend fantastisch geht, aber trotzdem gilt Österreich als eines der wohlhabendsten Länder. In der Zwischenzeit ist auch Österreich ein wichtiges Geberland geworden für internationale Krisen, internationale Konflikte. Wir sind Mitglied der Europäischen Union. Und meine leinhafte Meinung zum jetzigen Bild ist, dass die EU noch nicht so recht weiß, wie sie sich jetzt positioniert in der Weltpolitik, weil es haben sich sehr viele Dinge geändert und unser positives Grundvertrauen in die Vereinigten Staaten, das doch zwar unterbrochen von Dingen wie dem Irakkrieg und anderen Dingen gegeben war, aber es war im Grundtenor hat man schon sich dorthin orientiert. Das wird jetzt gerade irgendwie erschüttert und wie sehen Sie das, wenn Sie sich das jetzt so anschauen? Ist das eine vorübergehende Phase oder sind wirklich jetzt große Umbrüche im Gang, die auch unser Weltverständnis noch nachhaltig verändern können?
Ja, es gibt Veränderungen, die weit über den Tag oder über das Jahr hinausreichen und die Rahmenbedingungen der Politik stark verändern. Also ein Punkt, ein ganz wichtiger, ist der Aufstieg Chinas. Die Tatsache, dass ich habe China das erste Mal im Jahr 1974 besucht. Das war 3 Jahre, nachdem Österreich China anerkannt hat. Da war Mao Zedong noch am Leben, da war Zhou Enlai noch am Leben, da war die Kulturrevolution in vollem Gange und China war ein Agrarland und hat mit der Industrialisierung gerade erst begonnen, hat sich selber immer als Entwicklungsland bezeichnet. Und die Tatsache, dass China wirklich einen fulminanten Aufstieg hat, ökonomisch und daher auch politisch, wirkt sich natürlich auf das gesamte globale Gleichgewicht aus. China ist ein Faktor, der die USA mit Sorge erfüllt, der die USA vor Probleme stellt und das beeinflusst natürlich auch das Verhalten der USA. Die Rüstungsspirale dreht sich schneller und so weiter. Zweitens, die rasche Entwicklung neuer Technologien, das wird nicht langsamer, sondern eher schneller. Jetzt an der Schwelle zur künstlichen Intelligenz sind die politischen Beziehungen auch labiler oder labilisiert. Das Wort gibt's nicht, aber es ist eine Steigerungsstufe zu labil geworden. Und die Pandemie hat auch eine Rolle gespielt. Also die Stabilität der Verhältnisse ist momentan abnehmend und nicht zunehmend. Nach 45 hat man gespürt, die Dinge kommen wieder in Ordnung. Die Staaten haben wieder ihren Platz in der International Community gefunden. Und dieser Prozess hat sich jetzt fast ins Gegenteil verkehrt. Nicht nur die Ukraine ist Opfer eines Angriffes, sondern die baltischen Staaten fühlen sich auch verunsichert. Schweden hat und Finnland haben ganz, ganz lange Grenzen zur Russischen Föderation. Also das, wir sind momentan in einer Phase der Unsicherheit und ich kann nur hoffen, dass das quasi wellenförmig verläuft, dass also auf eine Phase der Stabilität eine Phase der Unsicherheit aus bestimmten konkreten erkennbaren Gründen folgt, aber dann auch wieder sich ein neues Gleichgewicht einstellt und das ist die Aufgabe der Politik, dieses neue Gleichgewicht zu finden. Und die Besonderheit der Gegenwart ist, dass an der Spitze der USA ein Präsident steht, der einfach total unberechenbar ist. Es gibt Leute, die ihn verteidigen, es gibt Leute, die ihn am liebsten in die Hölle schicken würden. Da gibt es große Schwankungen, aber dass der ein Faktor der Destabilisierung und nicht ein Faktor der Stabilität ist, das steht fest.
Das führt auch zu einer Menge Disruption, wenn man nur daran denkt, dass heuer im Frühjahr USAID, das von Kennedy gegründet wurde, um die USA im Ausland freundlicher, hilfsbereiter darzustellen, war unter 1% des Bruttoinlandsproduktes amerikanischen das Geld, das USAID international ausgegeben hat für Hilfsprojekte. Und USAID ist zerstört. Und das bringt jetzt die ganze Geberlandschaft ins Wanken und stellt natürlich auch die Europäische Union vor große Herausforderungen, denn alle entstandenen Finanzierungsgaps wird die EU keinesfalls auffangen können. Und ich fürchte, es würde auch von der europäischen Zivilgesellschaft gar nicht den Ruf danach geben. Wie schätzen Sie das ein? Was ist unsere Verantwortung, auch jetzt zivilgesellschaftlich betrachtet, wenn Sie jetzt auf die jetzige Krisenlage blicken? Ich meine, die Anzahl der Konflikte nimmt weltweit zu. Die ganzen SDGs, die verschlechtern sich jetzt leider wieder. Was ist unsere Verantwortung? Weil das wird ja jetzt gerade auch sehr stark diskutiert.
Ich glaube, der Mensch ist ein sehr heterogenes Wesen mit unglaublich vielen guten Eigenschaften und unglaublich vielen weniger guten oder schlechten Eigenschaften. Und die Aufgabe der Politik ist es eigentlich, hier einen Ausgleich zu schaffen und die Auswirkungen schlechter Eigenschaften einzudämmen und die Auswirkungen guter Eigenschaften zu verstärken und nützlich zu machen und fruchtbar zu machen. Und es wird nie eine Hölle auf Erden, Gott sei Dank, geben, aber es wird auch nie einen Himmel auf Erden geben. Und es wird immer dieses Bemühen um Stabilität und um Rücksichtnahme geben und das Gegenteil davon. Und dem Menschen ist es, in der Natur des Menschen ist es gelegen, dass der einzelne Mensch im Sinne seiner Sicherheit nach Macht strebt. Und daher gibt es eine Tendenz zur Akkumulation der Macht und in letzter Instanz zu einem total autoritären System. Dem steht aber gegenüber die Tendenzen jedes Menschen, die Macht aufzuteilen und seinen eigenen Stellenwert auch zur Geltung zu bringen. Und die Aufgabe der Demokratie ist ja, dieses Machtstreben zu kontrollieren und in Grenzen zu halten und die Mitwirkungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten. Und das wird momentan schwieriger aus objektiven Gründen, die wir nachlesen können oder nachvollziehen können, ist die Demokratie zum Unterschied von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg derzeit eher in einer Verteidigungsposition. Und ich hoffe, dass die Menschen vernünftig genug sind und dass genügend Menschen genügend Vernunft haben, um da einen tiefen Absturz zu vermeiden. Aber die historische Erfahrung sagt uns, die Geschichte ist nicht geradlinig wie eine Autobahn, sondern das geht immer mit Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Und ich fürchte, dass es momentan die Tendenz einer Abwärtsbewegung gibt, zumindest in Teilen der Welt, und dass daher auch wiederum soziale Einrichtungen und Hilfseinrichtungen und Care und sonstige Instrumente, die das versuchen auszugleichen, an Bedeutung und Gewicht zunehmen.
Das hoffe ich auch, weil das ist das, was wir also auch direkt zu spüren bekommen. Und auch wir müssen viel mehr erklären, warum wir uns als humanitäre Prinzip zu halten haben. Was heißt Unparteilichkeit, Überparteilichkeit? Warum hilft man allen? Können wir sicherstellen, dass alles ankommt? Also das sind alles Fragen, die uns die letzten Jahrzehnte schon begleitet haben. Aber jetzt sind wir viel mehr im Kreuzfeuer der Kritik, als das noch vor 10,
ja, weil 15 das, Jahren. Weil das Politische mit dem Wirtschaftlichen Hand
ganz
in Hand geht.
Ganz genau.
Und wir haben nicht nur politische Probleme, Machtakkumulation gegen Demokratisierung, sondern wir haben momentan eine Situation, wo die ökonomischen Referenzen nicht optimal sind, um es sehr vorsichtig zu sagen, wo das Geld auch knapp ist, wo daher der Spielraum für karitative Tätigkeiten kleiner wird. Also ich beobachte das nicht erst, einfach weil man es gar nicht übersehen kann. Es ist evident und die Aufgabe, das soziale Gleichgewicht zu halten, ist heute schwieriger als vor 10 Jahren.
Ja, und da muss ich noch viel mehr den Kopf zerbrechen, wie man in der Öffentlichkeit darstellt, was man eigentlich tut und warum das wichtig ist und warum das auch ein ganz kleiner Beitrag ist zu dem Image, das Österreich natürlich auch weltweit hat. Ja. Das ist die internationale Zusammenarbeit natürlich auch ein wichtiger Teil. Meine Abschlussfrage an Sie. Man hört und ich höre und ich sehe es auch, dass besonders junge Menschen, wenn ich jetzt im Vergleich daran denke, wie das bei mir selber war, wie ich in meinen 20ern war, wir waren trotz vieler Krisen, waren wir sehr positiv und sehr lebensfroh und also wirklich sehr positiv, trotz allem in die Zukunft blickend. Das ist leider jetzt auch nicht mehr ganz so stark und auch die Lust auf internationales Zusammenarbeit, internationales Kennenlernen geht ein kleines bisschen meiner Beobachtung nach durchaus zurück. Was raten Sie jungen Menschen, die sich denken, naja, bleibe ich lieber auf der ganz sicheren Seite?
Also, wenn ich über diese Fragen nachdenke, und das tue ich natürlich öfters, weil ich Kinder habe und weil ich Enkelkinder habe und weil mich das interessiert und weil ich in Jugendorganisationen tätig war, ich bin überzeugt davon, dass der stärkste Verbündete bei den Bemühungen, die Sie jetzt geschildert haben, einfach die Natur des Menschen ist. Wir haben die Pflicht, uns zu bemühen und Türen zu öffnen und Möglichkeiten zu geben und Bildungsangebote zu machen und die Gesellschaft humaner zu machen. Aber die stärkste Triebkraft wird sein, dass auf eine Zeit, wo man sich irgendwie zurückzieht und wo die Angst oder die Sorge und die Unsicherheit größer wird, dass eine Generation kommen wird, die sagt, so wollen wir das nicht. Wir nehmen uns wieder die Freiheit und wir nehmen uns die Möglichkeit, die Welt kennenzulernen und Gedanken auszutauschen und Neues zu versuchen mit neuen Technologien vernünftig umzugehen. Ich vertraue einfach auf die Natur des Menschen. Nicht so sehr, Sie werden lachen, nicht so sehr auf die Vernunft der Politiker, sondern auf die Natur des Menschen, dass sich solche Gedanken, wie Sie sie formuliert haben, wieder Bahn brechen. Die kann man, den Geist kann man nicht wieder zurück in die Flasche stecken, sondern gegen Ende des Jahrhunderts wird man Bilanz ziehen, gegen Ende des 21. Jahrhunderts. Und man wird sehen, dass es eine wellenförmige Entwicklung ist und dass es auch Phasen geben wird, die positive Resultate erzeugen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Annäherung an einen versöhnlichen Schluss.
Lieber Herr Altbundespräsident, vielen Dank. Genau mit dieser Motivation gehen wir jetzt alle zurück in unsere Wirkungsbereiche. Ich danke Ihnen dass Sie wirklich viele interessante Erlebnisse und Einblicke mit uns geteilt haben. Ich empfinde das wirklich als echtes Privileg, mit Menschen wie Ihnen auch über Ihre Lebenserlebnisse sprechen zu können. Care in Action war heute ein besonders interessanter Podcast, würde ich sagen. Eins steht fest, wir gehen mit Zuversicht in die nächste Woche und ganz sicher hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke für die Einladung.
Sehr gern.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.